Womit motivierte Satan den Menschen? Indem er sagte, du wirst wie Gott sein. Es ist an sich nicht schlecht, wie Gott sein zu wollen. Wo lag das Problem dann? Sie würden wie Gott sein, ohne von Gott abhängig zu sein. Sie würden sich auf ihre Erkenntnis von Gut und Böse verlassen. Das ist das Kernproblem der Menschheit. Das ist das Kernproblem aller religiösen Menschen. Wir wollen wie Gott sein, aber wir wollen nicht von Gott abhängig sein. Im Grunde ist Sünde die Weigerung, sich von Gott abhängig zu machen. Das ist das Wesen der Sünde. Sünde ist keine spezielle sündhafte Handlung, sondern die Grundhaltung, dass du dich auf dich selbst verlässt, wodurch die Gnade Gottes in deinem Leben keinen Raum hat. Ich denke, das ist der größte Brocken, den Gott in dir und mir zu bewältigen hat, diese selbstgerechte Grundhaltung. Ich schaffe es selbst. Ich brauche Gott nicht. Soweit ich weiß, und das ist nur meine Meinung, gibt es im ganzen Universum nur zwei Arten von Wesen, die von Gott unabhängig sein wollen. Zum einen die gefallenen Engel, die gemeinsam mit Satan rebellierten, und zum anderen die Menschen. Niemand und nichts anderes im Universum will von Gott unabhängig sein. Die Vögel wollen nicht unabhängig sein, die Fische wollen es nicht, andere Geschöpfe wollen es nicht, die Sterne wollen es nicht. Sie alle sind glücklich damit, von Gott abhängig zu sein. Doch du und ich, wir haben aufgrund des Sündenfalls und unseres fleischlichen Wesens dieses Problem geerbt. Wir wollen nicht von Gott abhängig sein. Wir wollen immer sagen können, ich habe es selbst geschafft. Ich habe Gott nicht gebraucht. Liebe Freunde, ihr braucht Gott gerade dann am allerdringendsten und am allernötigsten, wenn ihr denkt, ihr bräuchtet ihn nicht. Wenn ihr euren Erfahrungsschatz als Christen analysiert, werdet ihr meines Erachtens zu dem Schluss kommen, dass jedes Problem, das ihr in euch selbst entdeckt, darauf zurückzuführen war, dass ihr versucht hattet, ohne Gott klarzukommen, dass ihr euch geweigert hattet, euch von der Gnade Gottes abhängig zu machen. Ruth war vor einigen Jahren im Krankenhaus und stand kurz vor einer Operation. Sie war sehr schwach, sie wollte die Bibel lesen, war jedoch nicht dazu in der Lage. Es war ein katholisches Krankenhaus. Wenn ich in den USA in ein Krankenhaus gehen müsste, dann in ein katholisches, denn dort hat man wenigstens noch ein bisschen Mitgefühl, in den anderen ist nicht mehr viel davon übrig, das nur am Rande. Das mag jetzt nicht in Neuseeland der Fall sein. Gut, Ruth war also in einem katholischen Krankenhaus. Die Oberschwester, die schon gut über 70 war, machte ihren Rundgang und besuchte die Neuzugänge. Sie sah, dass Ruth eine Bibel hatte, aber zu schwach zum Lesen war. Die Schwester sagte, kann ich noch etwas für Sie tun? Ruth erwiderte, ja, könnten Sie mir aus der Bibel vorlesen? Die Schwester sagte, welche Stelle soll ich Ihnen vorlesen? Ruth antwortete, Philipper 2. Die Schwester sagte, ich bekam diese Stelle, als ich mein Gelübde ablegte. So hatten sie einen gemeinsamen Nenner gefunden. Dann erzählte die Schwester Ruth von einem persönlichen Erlebnis. Sie hatte an Exerzitien für Ordensschwestern teilgenommen, wo man einen Trappistenmönch als Referenten eingeladen hatte. Trappisten dürfen innerhalb ihres Ordens nicht sprechen. Sie haben ein Schweigegelübde abgelegt. Doch wenn es ihnen mitunter gestattet wird, das Kloster zu verlassen, dürfen sie andere lehren, was sie in der Stille gelernt haben. Dieser Trappistenmönch hatte die katholischen Ordensschwestern Folgendes gelehrt. Die Schwester erzählte Ruth davon. Für mich ist das wirklich ein Segen, weil ich sehe, dass Gott sein Ziel erreicht, wenn er sein Ziel erreichen will. Da war dieser Mönch, der unter einem Schweigegelübde steht, der vor einer kleinen Gruppe katholischer Ordensschwestern lehrt, die eigentlich eine geschlossene Gruppe waren. Doch diese bog mich und sie wurde mit meinem Predigten schon oft auf Band aufgenommen. So geht sie praktisch hinaus in die ganze Welt. Wer hat das geplant? Niemand anders als Gott. Der Trappistenmönch sagte zu den Ordensschwestern, betet dafür, dass es euer Verlangen wird, nicht hochgeachtet zu werden, nicht unabhängig zu sein und nicht alles in der Hand zu haben. Würdet ihr das auch beten? Man muss die Worte auf sich wirken lassen, nicht wahr? Ich habe lange darüber nachgedacht. nicht hochgeachtet werden, da habe ich kein großes Problem damit. Nicht unabhängig sein, ich habe erkannt, dass Unabhängigkeit ein Fehler ist. Sicherheiten, ich meine, keine Sicherheiten haben, in der Hand zu haben, die letztlich... Kann ich mir wirklich wünschen, keine Sicherheiten zu haben? Gut, meine Sicherheit ist im Herrn. Doch wenn es heißt, nicht alles in der Hand zu haben, das ist das Schwierigste für mich. Wünsche ich mir wirklich, nicht alles in der Hand zu haben? Mit anderen Worten, bin ich wirklich bereit, Gott alles in die Hand zu geben? Darum geht's. Wenn Gott alles in der Hand hat, das ist Gnade. Ich segne diese liebe Schwester. Hoffentlich ist sie noch am Leben. Ich danke ihr für diese Bereicherung meines Denkens durch Ruth. Ich sehe es wirklich so. Das Grundproblem der Menschheit ist das Verlangen, alles in der Hand zu haben, Sicherheiten zu haben und von niemandem abhängig zu sein. Der Kernpunkt der Sünde ist, dass man in einem Universum lebt, das von einem liebevollen, allwissenden Gott geschaffen wurde und dann von ihm unabhängig sein möchte. Brüder und Schwestern, erzählt mir nicht, ihr hättet dieses Problem noch nie gehabt, denn es gibt niemanden unter uns, der immer damit zufrieden gewesen wäre, von Gott abhängig zu sein und ihm alles zu überlassen. Das ist der echte Wandel im Glauben. Das ist ein Leben in Gnade. Wir kommen nicht innerhalb weniger Stunden dorthin. Ich bin schon seit mehr als 50 Jahren unterwegs und immer noch nicht dort. Aber ich will euch ermutigen, ich bin heute näher dran als je zuvor. Gehen wir nun weiter. Das Gesetz erregt die Sünde. Warum? Weil es sagt, du kannst es schaffen. Mach weiter so. Verlass dich auf dich selbst. Du brauchst nichts anderes zu tun, als dich an diese Regeln zu halten. Dadurch legt es dich herein und bringt dich dazu, dass du dich auf dich selbst verlässt und nur auf dich selbst vertraust. So betrügt uns das Gesetz. Ich muss jedoch noch einmal sagen, mit dem Gesetz ist alles in Ordnung. Paulus sagt im selben Kapitel, das Gesetz ist gut, das Gesetz ist vollkommen. Am Gesetz ist nichts auszusetzen. Das Problem liegt in uns. In unserem fleischlichen Wesen haben wir alle den Wunsch, unabhängig zu sein. Sicher habt ihr alle schon einmal einem Baby zugeschaut. Ich stelle fest, dass mit etwa 2 Jahren dieses Verlangen zum Vorschein kommt. Du sagst zu diesem niedlichen kleinen Zweijährigen, komm her zu mir. Und er dreht sich um und läuft in die entgegengesetzte Richtung. Stimmt's nicht? Das ist das alte fleischliche Wesen, das sich in uns manifestiert. Das Gesetz ist Gottes Diagnosemittel, um dieses Problem ans Licht zu bringen. Wenn du zu deinem Arzt sagen würdest, Herr Doktor, ich habe Bauchschmerzen, dann würde er dir nicht so ohne weiteres Tabletten geben, sondern vielmehr versuchen herauszufinden, warum du Bauchschmerzen hast. Mit anderen Worten, bevor er eine Medizin verschreibt, stellt er eine. Genauso verfährt Gott mit uns. Er gibt uns erst dann eine Medizin, nachdem er unser Problem diagnostiziert hat. Dann wissen wir, dass wir Medizin unbedingt brauchen. So gehen wir nun weiter zu Römer 10, 4. Denn Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für einen jeden, der da glaubt. Sobald du an Jesus Christus glaubst, ist das Ende des Gesetzes. Nicht das Ende des Gesetzes in jederlei Hinsicht, sondern das Ende des Gesetzes zum Zwecke der Rechtfertigung. Christus hat dem Gesetz als Mittel, um vor Gott Gerechtigkeit zu erlangen, ein Ende bereitet. Als er starb, wurde dies vollbracht. Als er von den Toten auferstand, bot er uns eine neue Möglichkeit an, wie wir ohne das Gesetz halten zu müssen, vor Gott gerecht werden könnten. Deshalb ist Christus das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit. Er ist nicht das Ende des Gesetzes als Teil des Wortes Gottes oder als Teil der Geschichte Israels oder als Beispiel dessen, wie Gott an Menschen handelt. Dieses Gesetz gibt es immer noch. Doch in dem Sinne, dass es ein Mittel ist, um gerecht zu werden, hat der Tod Christi am Kreuz das Gesetz endgültig beendet. Betrachten wir nun kurz das Beispiel der Christen in Galatien. Der Galaterbrief ist ein sehr interessanter Brief. Wenn du Sinn für Theologie hättest und ich dich fragen würde, mit welchem Problem sich Paulus im Galaterbrief beschäftigt, würdest du antworten, mit Gesetzlichkeit. Das ist die offizielle theologische Beschreibung dieses Problems. Paulus beginnt die meisten seiner Briefe, die an Gemeinden gerichtet sind, mit einer leidenschaftlichen Danksagung für all das Gute, das es dort schon gibt. Sogar in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth, wo ein Mann mit der Frau seines Vaters zusammenlebte und sich die Leute am Tisch des Herrn betranken, beginnt er, indem er Gott feurig für seine Gnade dankt. Doch in seinem Brief an die Galater gerät er so in Rage, dass er keine Zeit findet, Gott für seine Gnade zu danken. Welches Problem hatten die Galater? Nicht Trunkenheit, nicht Unmoral, sondern Gesetzlichkeit. Paulus sah darin eine Bedrohung für ihr Wohlergehen als in Unmoral oder Trunkenheit. Versteht mich richtig. Ich sage damit nicht, Gott würde Unmoral oder Trunkenheit gutheißen. Ich sage vielmehr, diese Probleme sind weit leichter zu beheben als Gesetzlichkeit, weil Gesetzlichkeit sehr unterschwellig wirkt. Sie sieht so gut aus und wir haben so sehr das Gefühl, dass sie richtig ist, dass es sehr schwer für uns ist, davon frei zu werden. Doch Paulus sagt in Galater 1, Vers 6 folgendes zu den Galatern: Ich wunderte mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Er hatte nicht viel Gutes zu sagen. Er sagte nur, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell abgewandt habt. Abgewandt wohin? Zur Gesetzlichkeit. Dazu, dass sie bestimmte Regeln befolgten und glaubten, sie könnten dadurch gerettet werden. Im Galater 3,1 greift er dieses Thema wieder auf und sagt: O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert? Vor etlichen Jahren las ich einmal diesen Vers und mir wurde plötzlich bewusst, dass Anführungsstriche pfingstlerische oder charismatische Christen bezaubert sein konnten, denn schließlich war es keine Frage, dass die Galater Charismatiker waren. Damit wurde ein gewaltiges gedankliches Problem gelöst, das ich damals hatte, denn die Stelle erklärte mir eine Situation, die in der Gemeinde aufgetaucht war, deren Pastor ich damals gewesen war. Ich werde nicht in die Details gehen, aber ich erkannte, dass meine gesamte Gemeinde von der Frau des vorigen Pastors bezaubert worden war. Sie hatte sich von ihrem Mann scheiden lassen und ein Mitglied des Leiterkreises geheiratet und übte immer noch geistliche Macht auf die Menschen aus. Ich möchte euch das als Hilfestellung geben. Wenn ihr mit einem Problem zu tun habt, das ihr überhaupt nicht verstehen könnt, dann könnte es vielleicht dieses Problem sein. Vielleicht sind die Leute, mit denen ihr es zu tun habt, bezaubert worden. So wie Paulus dieses Wort verwendet, ist der Sinn völlig klar. Das griechische Wort für bezaubert heißt wörtlich mit dem Auge schlagen. Die Menschen sind mit dem Auge geschlagen worden, das heißt, sie stehen im Bannkreis eines bösen Blicks, der sie bezaubert. Vor einigen Jahren kam ein griechisch-orthodoxer Priester zu mir, der Charismatiker geworden war. Er wollte für sich beten lassen und meinte, ich bin bezaubert worden. Jemand hat einen bösen Blick auf mich gelegt. Er war ein sehr nüchterner Mann, der seine Bibel kannte. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, sondern euch nur darauf hinweisen, dass so etwas möglich, ja an manchen Orten sogar wahrscheinlich ist. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Paulus sagt, ich habe euch die Botschaft vom Kreuz gepredigt. Ich habe euch vor Augen gemalt, dass Jesus für eure Sünden gekreuzigt wurde. Wie kann es sein, dass ihr euch von dem weg und zu einer anderen Grundlage der Rechtfertigung hinbewegt habt? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Heiligen Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Wurdet ihr im Heiligen Geist getauft, weil ihr euch an bestimmte Regeln gehalten oder weil ihr die Botschaft gehört und sie im Glauben angenommen habt? Ich möchte euch eine Frage stellen. Ist heute jemand hier, der im Heiligen Geist getauft wurde, weil er sich an ein bestimmtes Regelwerk gehalten hatte? Nein, niemand. Das dürfen wir nie vergessen. Das Halten von Vorschriften hat uns nicht gerettet. Wir haben die Geistestaufe nicht empfangen, weil wir bestimmte Regeln befolgt haben. Wir empfingen sie, wie Paulus sagt, aus der Kunde des Glaubens. Wir hörten der Botschaft gläubig zu. Wir glaubten sie und wir empfingen. Dann sagt er, seid ihr so unverständig. Nachdem ihr im Heiligen Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Wenn man das so formuliert, ist das wirklich eine Torheit oder nicht? Wenn ihr den Heiligen Geist gebraucht habt, um überhaupt auf den Weg der Gerechtigkeit zu kommen, wie könnt ihr dann je etwas anderes tun, als euch vom Heiligen Geist abhängig zu machen? Wie könnt ihr je auf den Gedanken kommen, euch auf eure engen persönlichen Regeln zu verlassen? Das ist doch nun mal sehr realitätsnah. Paulus sagt weiter in Vers 10, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das heißt, wenn du gerechtfertigt werden willst, indem du das Gesetz hältst, musst du immer das ganze Gesetz halten. Und wenn du versuchst, das Gesetz zu halten und nicht immer das ganze Gesetz hältst, dann kommst du unter den Fluch, der lautet, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Können Pfingstler und Charismatiker überhaupt unter einen Fluch kommen? Durchaus. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich erzähle es euch, ohne in die Details zu gehen. Ich war Teil einer Bewegung innerhalb des Leibes Christi, die der Heilige Geist in einem souveränen, von uns nicht vorausgeahnten Akt anfing. Gott verband mich mit drei anderen Predigern, die allesamt recht bekannt sind. Es war ein souveränes Wirken Gottes. Wir fingen im Geist an, doch kaum ein Jahr später endeten wir im Fleisch. Das hatte katastrophale Folgen. Ich weiß also, dass so etwas real ist. In seiner Gnade führte Gott mich wieder heraus, weil ich die Bibel lese und die Situation zu erkennen glaubte, in der ich mich befand. Aber ich sag's euch, liebe Brüder und Schwestern, das ist nicht aus grauer Vorzeit, sondern geschieht heute immer noch. Nämlich Menschen, die im Geist anfangen und dann versuchen, durch ihr Fleisch vollkommen zu werden, geraten unter einen Fluch. Meiner Auffassung nach, wenn ich das so sagen darf, steht ein großer Teil des Leibes Christi unter einem Fluch. Ich verweise euch in dem Zusammenhang noch auf Jeremia 17, Vers 5. Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seiner Stärke macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Da es heißt, dessen Herz vom Herrn weicht, ist klar, dass dieser Mensch eine Beziehung zum Herrn hatte. Doch kaum hatte er diese Beziehung, fing er an, auf Menschen und auf sich selbst zu vertrauen, und sein Herz wich vom Herrn. Das ist meines Erachtens einem Großteil der bekennenden christlichen Kirche widerfahren. Ich werde keine Namen nennen, doch die meisten wichtigen Konfessionen oder Bewegungen innerhalb des Leibes Christi, die wir kennen, wurden durch ein souveränes Wirken des Geistes Gottes und durch die Gnade Gottes ins Leben gerufen. Wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, wäre nichts aus ihnen geworden. Doch wie viele von ihnen wandeln heute noch in der Gnade Gottes? Ich würde sagen, nur sehr wenige. Sie haben sich unter den Fluch gebracht, der in Jeremia 17,5 ausgesprochen wurde. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seiner Stärke macht. Ich möchte dies mit einem persönlichen Beispiel verdeutlichen. Ruth und ich beschlossen, unser Haus in Jerusalem zu verkaufen und gingen zu einem Makler. Der sagte, das ist ein schönes Haus. Sie werden es sicher schnell verkaufen. Es ist so und so viel wert. 14 Monate lang fand sich kein Käufer. Wir verstanden das nicht. Dann nahm ich an einem Gottesdienst der Christchurch teil, der Gemeinde, die wir in Jerusalem besuchen, und der Pfarrer sagte, ich muss mit einem Mann beten, der Befreiung von bösen Geistern braucht. Nicht alle Pfarrer reden so, dieser jedoch schon. Deshalb mögen wir ihn auch. Ich dachte, vielleicht kann ich ihn dabei unterstützen und nahm kurz darauf an dem Befreiungsgebet für einen Missionar aus Afrika teil, der unter einen Fluch gekommen war. Ohne euch Einzelheiten zu nennen, dieser Fluch war von einem schwarzen afrikanischen Bischof ausgesprochen worden. Dieser Mann war auf jeden Fall dem Tode nah. Wir beteten mit ihm und er wurde von etlichen bösen Geistern befreit. Dann sprachen wir ihn auf seine grundsätzliche Lebenseinstellung an. Ich sagte zu ihm, wissen Sie, mir scheint, dass Sie sich im Grunde auf sich selbst verlassen. Sie verlassen sich nicht wirklich auf die Gnade Gottes, und fügte hinzu, ich habe dieses Problem. Ich wollte das gar nicht sagen. Es rutschte mir einfach so heraus. Ich habe dasselbe Problem, weil ich beim Verkauf unseres Hauses darauf vertraue, was ich selbst tun kann. Ich verlasse mich auf mich selbst. Unverblümt, wie sie ist, sagte Ruth vor all den Leuten, dann bist du ja unter einem Fluch. Ich erwiderte, das stimmt. Ich bekannte es, tat Buße und löste mich von dem Fluch. Wir verließen den Gottesdienst und fuhren zurück zu unserem neuen Apartment, wo wir inzwischen wohnten. Im Erdgeschoss begegnete uns der Makler. Er sagte, ich möchte Ihr Haus gerne einigen Interessenten zeigen. Innerhalb von 2 Wochen war das Haus verkauft. Versteht ihr? Sobald ich vom Fluch frei war, konnte Gott zu unseren Gunsten handeln. Wie ich sehe, haben einige von euch verstanden, was ich sagen möchte. Nun gut. Machen wir nun mit unserem Thema weiter. Zunächst noch einige allgemeine Anmerkungen und dann beleuchten wir die positive Seite. Ich sagte es bereits, möchte es aber noch einmal wiederholen. Das Gesetz wirkt äußerlich und verweist uns auf unsere eigene menschliche Kraft. Die Gnade wirkt innerlich und verleiht uns übernatürliche Kraft. Wir schaffen es nur durch die Gnade. In 3. Mose 11, 44 und 1. Petrus 1, 16 finden wir das Gebot, seid heilig, das ist ein Gebot Gottes. Doch in 3. Mose 11 steht dieses Gebot am Ende einer sehr detaillierten Vorschrift darüber, was man essen darf und was man nicht. Das heißt, man muss all diese Vorschriften einhalten, wenn man heilig sein möchte. In 1. Petrus 1, 16 ist dieses Gebot an keine Vorschrift geknüpft. Die Botschaft lautet einfach nur, seid heilig. Es ist eine Botschaft von Jesus. Er sagt, lasst mich meine Heiligung in euch leben. Das ist etwas völlig anderes. Wir verlassen uns nicht mehr darauf, was wir selbst schaffen können, sondern darauf, dass die Gnade Gottes und Jesu bewirkt, was wir selbst nicht tun können. Ihr könnt euch zwischen beiden Varianten entscheiden. Wir haben noch ein wenig Zeit, um die positive Seite dieses ganzen Themenbereichs zu beleuchten. Ich möchte gerne Römer 8, 3 und 4 lesen. Hört gut zu, was hier steht. Römer 8, 3 bis 4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt wurde. Seht ihr, mit dem Gesetz ist alles in Ordnung. Das Problem ist unsere eigene Schwäche. Denn was dem Gesetz unmöglich war, das hat Gott getan, nämlich die Sünde im Fleische verdammt, indem er seinen Sohn sandte in der Ähnlichkeit des sündlichen Fleisches und um der Sünde willen. Und nun die positive Seite, damit die gerechte Anforderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Nun lautet die große Preisfrage, was ist die gerechte Anforderung des Gesetzes? Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht? Ich kann die Frage mit einem Wort beantworten. 5 Buchstaben. Es ist die Liebe. Die Liebe ist die gerechte Anforderung des Gesetzes. Ich werde euch das ganz schnell anhand einiger Bibelstellen belegen und dann schließen wir. In Matthäus 22 stellt ein Anwalt Jesus eine Frage. Ihr wisst, wie die Anwälte denken. Vers 35, und es fragte einer von ihnen ein Gesetzesgelehrter und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Eine konkrete Frage, auf die Jesus ihm umgehend eine konkrete Antwort gab. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das Schlüsselwort ist Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Dann kommentiert Jesus, an diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Nun, wenn mir heiß wäre und mir ist heiß und ich meinen Sakko ausziehen wollte, bräuchte ich einen Haken, an dem ich es aufhängen könnte. Der Haken müsste schon vorher da sein, damit ich meinen Sakko überhaupt daran aufhängen könnte. Diese Gebote sind gleichsam der Haken, an dem das ganze Gesetz und die Propheten hängen. Mit anderen Worten, wenn du das ganze Gesetz und die Propheten gelesen hast, sagen sie beide im Grunde, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist die gerechte Anforderung des Gesetzes. Und dann in Römer 13, Vers 8, sagt Paulus, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Ich bin absolut dafür, keine Schulden zu haben. Doch es gibt eine Schuld, die mir nie erlassen wird. Welche? Meine Glaubensgeschwister zu lieben, meine Mitmenschen zu lieben. Das bin ich ihnen schuldig. Ich stehe diesbezüglich immer in ihrer Schuld. Ich kann diese Schuldigkeit nicht loswerden. Paulus fährt fort, denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist es diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Das ist doch sehr deutlich, oder nicht? Dann gehen wir noch zu Galater 5,14. Es ist fantastisch, wie eng Römer und Galater zusammenhängen. Galater 5, Vers 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Etwas weiter vorne in Galater 5, 6 heißt es, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Wie wirkt der Glaube? Sagt es mir. Durch Liebe. Gut. Im Jakobusbrief heißt es, Glaube ohne Werke ist tot. Und der Glaube wirkt durch Liebe. Also bekommt man folgende Gleichung. Glaube ohne Liebe ist tot. Das ist eine schockierende, aber wahre Aussage. Du kannst behaupten, den größtmöglichen Glauben zu haben, doch wenn in deinem Leben keine Liebe zu finden ist, ist dieser Glaube tot. Dann lesen wir noch 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5. Ich könnte diesen Vers zitieren, aber ich möchte ihn doch vorlesen. Das Endziel des Gebots aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. In der New American Standard Bible heißt es, das Ziel unserer Unterweisung ist Liebe. Wenn ich das lese, frage ich mich, ist das wirklich das Ziel meiner Unterweisung? Möchte ich wirklich in den Menschen die Liebe fördern? Ich denke da an einige Menschen, die ich unterwiesen habe, und bei ihnen war ich mir nicht so sicher, denn im Grunde bin ich ein Lehrer und ein Lehrer vermittelt Erkenntnis. Doch wisst ihr, was Erkenntnis bewirkt? Sie bläht auf. Sie macht die Menschen hochmütig. Ich versuche, so gut ich nur kann, zu lehren, ohne dass die Menschen dadurch hochmütig werden. Doch wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, dass ich bei einigen Leuten, die ich geprägt habe, meine Sache nicht sehr gut gemacht habe. Das Ziel unserer Unterweisung ist Liebe. Dann sagt Paulus noch, wenn du von diesem Ziel abweichst, kommt von dir nichts als leeres Geschwätz. Betrachten wir einen Augenblick den Leib Christi, wie wir ihn kennen. Wie viel leeres Geschwätz gibt es im Leib Christi? Wie viel wird gepredigt und gelehrt und getan, ohne dass dadurch die Liebe wachsen würde? Der ganze Aufwand ist umsonst. Das alles ist absolut ineffektiv. Brüder und Schwestern, ich möchte euch herausfordern, wenn ihr in einem Dienst steht, prüft eure Motive. Was wollt ihr bewirken? Und wenn ihr wirkliche Liebe bewirken wollt, bewirkt ihr sie tatsächlich? Und wenn ihr nicht danach strebt, Liebe zu bewirken, sind eure Worte nichts als leere Worte. Ist euch die Tragweite dieser Aussage bewusst? Das Gesetz motiviert uns mit Angst, doch Jesus motiviert uns mit Liebe. Er sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Angst erzielt nicht die gewünschten Resultate. Es gibt viele Religionen, darunter auch einige Zweige der bekennenden Christenheit, die ihre Mitglieder mit Angst motivieren und das mit katastrophalen Folgen. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, der Gehorsam im Bereich Liebe ist ein Wachstumsprozess. Was Liebe betrifft, bist du noch nicht vollkommen. Sagen wir es gemeinsam. Was Liebe betrifft, sind wir nicht vollkommen. Doch das heißt nicht, dass wir nicht für gerecht erachtet würden, denn bis wir dieses Ziel erreicht haben, wird uns unser Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Könnt ihr das begreifen? Solange du an deinem Glauben festhältst, wird er dir als Gerechtigkeit angerechnet. Was Jesus beim letzten Abendmahl zu Petrus sagte, macht diesen Punkt sehr deutlich. Er sagte, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Petrus sagte, ich nicht, niemals. Daraufhin sagte Jesus, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Was ist das Entscheidende? Dass unser Glaube nicht aufhört. Wir werden viele Fehler machen, wir werden vielleicht sogar sündigen, wir sind noch nicht am Ziel, wir sind nicht vollkommen, doch solange wir am Glauben festhalten, wird uns unser Glaube als Gerechtigkeit angerechnet werden, bis wir am Ziel sind. Ich möchte mit einer Passage aus dem Jakobusbrief schließen, die ich sehr gerne mag. Ich habe nicht die Zeit, sie zu kommentieren, aber ich möchte sie euch zumindest noch vorlesen. Jakobus 1, Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Wortes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Was ist das vollkommene Gesetz der Freiheit in einem Wort? Liebe. Wenn du liebst, wenn du wirklich liebst, bist du der einzige vollkommene freie Mensch, weil du immer tun kannst, was du willst. Du kannst die Menschen immer lieben. Sie können dich ignorieren, verfolgen oder gar versuchen, dich zu töten, aber sie können dich nicht davon abhalten, sie zu lieben. Ein Mensch, dessen Motiv die Liebe ist, ist der einzige vollkommene freie Mensch auf Erden. Amen. Amen.